Ich habe einfach nicht abschalten können, bin nach Hause gekommen, war immer noch im Büro. Ich habe auch mit meiner Frau keine Gespräche mehr geführt. Ich habe mich einfach in mich zurückgezogen. Mein direkter Vorgesetzter, dann habe ich ein Gespräch geführt und gesagt, ich schaffe das nicht, ich brauche Verstärkung. Ja, der hat das einfach ignoriert. Nach längeren Untersuchungen dann die Diagnose einer chronisch-myeloischen Leukämie. Aus damaliger Sicht bedeutet das Lebenserwartung von ungefähr 5 Jahren. Ich glaube, für meine Familie war es noch härter wie für mich. Ich kann nur sagen, dass ich großes Glück gehabt habe. Ist ein halbes Jahr vor meiner Erkrankung ein neues Medikament in Europa zugelassen worden. Und dann mit dieser Diagnose habe ich dann nach kurzer Zeit mal gesagt, okay, eigentlich bin ich das Wichtigste. Ich habe einen Tag Urlaub genommen und bin halt auf die Raxo oder Schneeberg gefahren und dann habe ich auch den Kopf frei bekommen und habe gemerkt, dass das einfach mir und meinem Körper gut tut. Also ich bin nicht einer, der jetzt sagt, okay, niemand soll wissen, dass ich schwer krank bin, sondern ich war da ganz offen, das jedem gesagt, der mich auch danach gefragt hat. Dann haben also viele Kollegen und Freunde gefragt, na, können wir was tun für dich? Habe ich gesagt, na, könnt ihr registrieren als Stammzellenspender. Ich sage immer, mit 4 Stunden ruhig liegen kann man ein Menschenleben retten.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Herzlichen Dank an Roland. Er hat mir eine Spende für die Arbeit am Podcast überwiesen. Das hilft sehr und ich freue mich wirklich über jede Unterstützung. Danke, Roland. Manchmal merkt man erst im Nachhinein, wie knapp man an einer Grenze vorbeigeschrammt ist. Ein paar Jahre nach meiner beruflichen Sinnkrise hat mir meine Hausärztin gesagt, als ich ihr erzählt habe, was da so ablief und wie ich dann auch noch Krebs bekam, dass ich damals wohl knapp an einem Burnout vorbeigeschlittert bin. Rückblickend bin ich froh, dass ich damals wenigstens die Möglichkeit hatte, meinen Job zu beenden, ohne sofort wieder in den nächsten hineinzuspringen. Ich hatte keine finanziellen Verpflichtungen, kein Haus, keinen Kredit, keine Familie zu versorgen, nur den dringenden Wunsch, die Last eines nicht erfüllenden Jobs loszuwerden, wieder Sinn im Leben zu spüren. Mein heutiger Gast hatte diese Freiheit nicht. Walter war beruflich sehr eingespannt, als sein Körper die Notbremse zog. Es folgte ein Zusammenbruch und kurz darauf die Diagnose chronisch-myeloische Leukämie. Das war vor rund 20 Jahren, zu einer Zeit, in der die Prognose noch düster war. Dann kam aber ein neues Medikament, das die Grenzen neu zog. Ich spreche mit Walter über die ersten Jahre nach der Diagnose, über Hoffnung und Überforderung. Er erzählt, wie ihn diese Erfahrung nicht nur gesundheitlich, sondern auch menschlich verändert hat. Seine Sicht auf Männlichkeit, auf Prioritäten im Leben und auf das, was wirklich zählt. Außerdem geht es um Stammzellspende, um Stammzelltypisierungsaktionen und darum, warum ein bisschen gesunder Egoismus manchmal gar nichts Schlechtes ist. Das Gespräch haben wir im Mai 2024 geführt. Starten wir rein. Hallo Walter.
Servus Alexander.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir.
Wenn du dem Kapitel in deinem Leben, in dem du dich gerade befindest, einen Titel geben müsstest, welcher Titel wäre das?
Oh, schwierige Frage. Nicht alles zu ernst nehmen und Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Wie war das mit der Gesundheit bei dir? Da gab es ja einen Einschnitt.
Ja, da gab es einen gewaltigen Einschnitt und zwar vor ungefähr 20 Jahren. Mit heutigen Worten wird man es als Burnout bezeichnen. Ich war beruflich sehr gefordert und überfordert und wollte halt meine Zeichen des Körpers nicht wahrnehmen oder einfach ja nicht akzeptieren, bis es dann halt nicht mehr ging und ich zum Arzt ging, besser gesagt meine Frau mich zum Arzt geschickt hat und ja, nach längeren Untersuchungen dann die Diagnose einer chronisch-myeloischen Leukämie bekommen habe. Und ja, aus damaliger Sicht bedeutet das aus dem Stand der Medizin damals, vor 20 Jahren, Lebenserwartung von ungefähr 5 Jahren.
Oh wow.
Das heißt, ich war in einer chronischen Phase, die dauert im Schnitt so 3-4 Jahre. Nach der chronischen Phase kommt die akute Phase, die dauert 1 bis 1,5 Jahre. Und danach kommt die Blastenkrise. Und nach 5, 6 Jahren waren halt 90% der Patienten damals, sind halt verstorben.
Du hast jetzt eh schon dazu gesagt, das war vor 20 Jahren und genau. Wir sehen jetzt, die Lebenserwartung ist doch höher, zum Glück.
Zum Glück, ja. Also ich kann nur sagen, dass ich großes Glück gehabt habe. Das ist ein halbes Jahr vor meiner Erkrankung ein neues Medikament in Europa zugelassen worden, das genau auf diese chronisch-myeloische Leukämie zugeschnitten war. Das Medikament hat es in Amerika schon ein Jahr gegeben und die Erfolge waren eigentlich sehr gut. Das große Problem bei diesem Medikament war, dass es nicht alle vertragen haben und nicht also auf Dauer nehmen konnten. Aber das Risiko bin ich eingegangen, in Absprache mit einem Arzt, dass wir das neue Medikament probieren. Und ja, ich hatte das große Glück, dass ich es gut vertragen habe und immer noch vertrage, beziehungsweise bis vor 2 Jahren immer noch genommen habe. Und in der Zwischenzeit ist die chronisch-myeloische Leukämie mit diesem Medikament kein Todesurteil mehr.
Wow. Das ist auch, also ich finde es jetzt großartig, dass du das so lang nehmen hast können, weil ich kenne Geschichten von anderen Krebspatienten und Patientinnen, die halt dann immer wieder mal ein neues Medikament nehmen müssen.
Ja, es hat dann schon in weiterer Folge dann schon Medikamente in der 2. und 3. Stufe gegeben, also weitere Verbesserungen. Meines hat also so gut gewirkt, dass wir nicht umsteigen haben müssen.
Voll super.
Ja, und ich habe dann in den ersten 3 Jahren dann einen Leidensgenossen kennengelernt, der so alt war wie ich, genau die gleiche Leukämie gehabt hat und eigentlich das Medikament dann nicht vertragen hat. Ja. Er hat müssen umsteigen auf das alte Medikament, das Interferon, das ja schon in Richtung Chemotherapie gegangen ist. Und der hat dann also die Möglichkeit in Erwägung gezogen oder gemacht, eine Stammzellentransplantation. Also bei vielen Leukämieerkrankungen ist die letzte Möglichkeit, die Krankheit zu überleben, eine Stammzellentransplantation. Und er hat das, ja, wie man es nennen will, Pech oder Glück gehabt. Er hat 5 passende Stammzellenspender gefunden, also wurden für ihn gefunden und hat dann diese Transplantation bekommen. Aber die ist natürlich auch mit einem großen Risiko verbunden, diese Transplantation von Stammzellen, und hat es aber dann leider nicht überlebt.
Oh.
Und das möchte ich nur dazu sagen zu mir. Also ich habe 3 Brüder und die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Stammzellenspender zu finden, ist 1 zu 500.000. Und die größte Wahrscheinlichkeit ist eben unter Geschwistern. Und bei mir wurde das auch am Anfang in Erwägung gezogen und wurde auch gesucht, einen Stammzellenspender, einen passenden zu finden. Meine 3 Brüder passen in sich zusammen, die würden passen als Spender, nur für mich haben sie nicht gepasst. Dann hat man international gesucht und da ist man auch erst nach 7 Jahren dann fündig geworden, für mich einen passenden Stammzellenspender zu finden. Und für mich war das irgendwie so, denke mal, es gibt Milliarden von Leuten und es sind zwar nur, glaube ich, 30, 40 Millionen Leute weltweit registriert als Stammzellenspender, aber trotzdem, bei den 40 Millionen ist kein passender für mich dabei gewesen zu Beginn. Da habe ich mir gedacht, okay, ich bin doch vielleicht ein bisschen was Besonderes. Und es wurde dann nach 7 Jahren einer gefunden, aber nachdem das Medikament so gut gewirkt hatte, ist die Stammzellentransplantation für mich also nicht in Frage gekommen.
Nur damit ich verstehe, das heißt, es wäre jetzt noch eine Option, falls
also wenn alle der Krebs Medikamente, noch mal eskaliert? Genau, wenn alle Medikamente nicht geholfen hätten, und das ist auch bei anderen Leukämieformen der Fall, dann ist die letzte Chance eine Stammzellentransplantation. Das funktioniert also so, dass man der Patient kommt ins AKH, wird das hier in Österreich nur, glaube ich, in 3 oder 4 Kliniken gemacht, bekommt eine massive Chemotherapie, denn sein blutbildendes System wird auf 0 hinuntergefahren. Das heißt, er hat während dieser Zeit keine eigenen Abwehrkräfte. Das heißt, jeder kleine Infekt während dieser Zeit wäre für diese Person tödlich. Und am Tag X bekommt er dann die Stammzellen eines fremden Spenders oder eines Familienangehörigen gespendet. Die werden ganz normal injiziert wie eine Infusion. Und die Stammzellen wandern dann vom Blut wieder ins Knochenmark und bilden dann ein komplett neues Blutsystem mit der Blutgruppe des Spenders. Mhm. Egal, was er vorher für Blutgruppe gehabt hat, er hat nachher die Blutgruppe des Spenders. Und mit dieser Stammzellentransplantation kann er die Leukämie besiegen und geheilt werden. Mhm. Allerdings, wie gesagt, das hat so massive Nebenwirkungen, die Chemotherapie, die Bestrahlungen. Aber für einen Leukämiepatienten, der Stammzellentransplantation bekommt, ist das die letzte Chance, die Krankheit zu überleben.
Okay. Und du brauchst das jetzt nicht mehr? Oder
ich brauche jetzt das nicht mehr, nein. Okay. Also mit also meinem Medikament wurde die Leukämie lange Zeit unterdrückt.
Ja.
Und vor einigen Jahren hat man begonnen, mit Langzeittherapien Patienten Versuche zu starten, das Medikament abzusetzen und zu schauen, kommt die Leukämie zurück oder kommt sie nicht zurück.
Okay.
Und dort sind in den Studien ergeben, bei 50% tritt sie wieder auf, und bei 50% bleibt sie eigentlich verschwunden. Mhm. Und bei denen das wieder auftritt, kann man das Medikament dann wieder einsetzen und wird wieder unterdrückt.
Und das heißt, du bist jetzt jemand, wo sie verschwunden ist.
Ich habe vor 3 Jahren begonnen, das Medikament also abgesetzt. Und jetzt muss er halt regelmäßig wieder in kurzen Intervallen zur Kontrolle. Mhm. Und bis jetzt keine Anzeichen mehr einer Leukämie.
Wow.
Das heißt, wenn ich noch 2 Jahre durchhalte, dann ist für mich, bin ich geheilt.
Gratuliere.
Danke.
Wow, das ist schön.
Ja, es ist ja, Glück gehabt. Mhm. Muss man einfach so sagen.
Eine kleine Korrektur und Einordnung zu dem, was Walter zu Verlauf und Prognose der CML gesagt hat. Da ist nämlich ein kleiner Fehler passiert. Die 3 Phasen lauten erstens chronische stabile Phase, zweitens nicht die akute Phase, sondern die Akzelerationsphase und drittens die Blastenkrise. Und was die Prognose anbelangt, es stimmt, dass die Überlebensraten vor der Einführung dieser Tyrosin-Kinase-Inhibitoren, so werden Medikamente wie jenes, das Walter bekommen hat, genannt, dass die eben überschaubar waren, so 3 bis 7 Jahre. 70% sind in den ersten 10 Jahren verstorben. Heute ist mit den Tyrosin-Kinase-Inhibitoren eine fast normale Lebenserwartung möglich. Und eine allogene Stammzelltransplantation kann, wie gesagt, darüber hinaus sogar zur Heilung führen. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück oder eigentlich mehrere Schritte zurück. Wie war das damals für dich, wie du die Diagnose bekommen hast? Das muss ja ziemlich niederschmetternd gewesen sein, wenn du gehört hast, naja, Lebenserwartung von 5 Jahre.
Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, für meine Familie war es noch härter wie für mich. Ich habe mir gedacht, das kann es noch nicht gewesen sein. Da muss noch was kommen. Und habe die Krankheit nicht so an mich herangelassen. Sie ist da. Ich habe mich nicht gefragt, warum gerade ich. Ich habe gewusst, warum, weil ich einfach überfordert war und nicht Stopp gesagt habe. Es geht nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss noch was kommen. Ich habe dort dann begonnen, mich auch ein bisschen einzulesen in die Krankheit und bin dann auf einen Arzt gestoßen, der da Publikationen gemacht hat, der sich halt beschäftigt hat mit kranken Leuten. Der hat so 3 Leute gehabt, die die gleiche Diagnose bekommen haben und einer ist innerhalb kurzer Zeit gestorben, der andere hat überlebt und andere haben noch längere Jahre gelebt und er hat das versucht zu analysieren, warum und weshalb der gestorben ist und der andere überlebt hat. Und der hat halt die Feststellung gemacht, dass es halt Leute, die halt überlebt haben oder länger noch gelebt haben, einfach noch mit der Krankheit auseinandergesetzt haben und gesagt haben, oh, ich möchte noch erleben, dass meine Kinder, wenn die Matura machen oder den Uni-Abschluss machen, oder ich möchte noch das und jenes unbedingt erleben. Also die hat einfach Ziele noch gehabt haben. Die Ziele habe ich mir auch gesetzt.
Welche Ziele waren das damals?
Ja, mein Sohn war auch relativ jung. Und wir haben also vor 2, 3 Jahren damals ein Haus gebaut. Finanzielle Probleme gewesen, die man halt gesagt hat, das muss ich noch erledigen, das muss ich noch erledigen. Und ja, da habe ich mir dann so ein Bild vorgestellt und habe mir jeden Tag so 2 Stunden für mich genommen, wo ich mich dann in ein stilles Zimmer zurückgezogen habe und mich mit der Krankheit sozusagen befasst habe und den Kampf begonnen habe, die Leukämie zu besiegen. So Visualisierungsübungen durchgeführt. Mhm. Was da in meinem Körper passiert ist, mit dem, dass das blutbildende System da außer Kontrolle gerät und einfach Leukozyten produziert, die nicht notwendig sind. Und ja, habe da so eine Routine entwickelt, die mir sicherlich auch geholfen hat, das Ganze zu verarbeiten und zu bestehen.
Solche Übungen, zum Beispiel das bewusste Vorstellen, wie im Körper bestimmte Prozesse ablaufen, können sehr kraftvoll sein. Das Internet ist voll von diesen geführten Meditationen und Traumreisen. Sie helfen dabei, innerlich in einen fokussierten Modus zu gelangen, Ängste zu glätten und das Gefühl zu stärken, aktiv zu sein und selbst bei der Genesung mitzuwirken. Aber Visualisierung allein, egal welche Methode, wie oft und wie lange durchgeführt, kann keine Krebszellen auflösen oder eine Leukämie stoppen. Das widerspricht dem, was wissenschaftlich gesichert ist. Vielmehr ist ihre Wirkung indirekt, durch Stressabbau, bessere psychische Verfassung und möglicherweise günstige Einflüsse auf die Immunfunktionen. Wenn Walter sagt, er habe sich täglich 2 Stunden zurückgezogen und sich die Prozesse in seinem Körper visualisiert, das war Teil seiner inneren Strategie, sein Mindset als Patient zu festigen. Aber das war immer eingebunden in die medizinische Behandlung, nie eine Alternative zu ihr. Wir sprechen also nicht von Magie, sondern von einem Puzzlestein im komplexen Gefüge der Genesung, psychischer Stärke und medizinischem Fortschritt. Du hast vorhin gesagt, du warst auch überfordert damit, klarerweise, nachvollziehbarerweise. War das dann auch einer der Puzzleteile, wie du diese Überforderung dann bearbeitet hast und reduziert hast?
Ja, es war halt früher, vor dieser Diagnose war halt Familie, Arbeit, Haus, alles andere, nur ich nicht. Mhm. Ja. Und dann mit dieser Diagnose habe ich dann nach kurzer Zeit mal gesagt, okay, eigentlich bin ich das Wichtigste. Wenn es mir nicht gut geht, geht es der Familie nicht gut. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch die Arbeit nicht erbringen, die man von mir erwartet. Das heißt, ich habe da ein bisschen einen gesunden Egoismus entwickelt. Mhm. Ich habe mich halt einmal ein bisschen sozusagen die erste Reihe gestellt, wobei das andere auch als wichtig ist, also Familie. Aber wenn es mir geht, geht es auch der Familie gut. Und das war sozusagen das auch ein Prinzip, das ich sofort geändert habe, ja.
Wie hat da dein Umfeld darauf reagiert? Weil du sagst, gesunder Egoismus, du hast dich mal an die erste Stelle gestellt.
Ja, es war halt ein bisschen Umstellung, aber meine Frau hat das dann relativ rasch akzeptiert und angenommen und hat gesagt, ja, es ist so, nimm dir Zeit für dich, die du brauchst. Bin halt dann begonnen, also zu wandern, bin einen Tag Urlaub genommen und bin halt auf die Rax oder Schneeberg gefahren und ja, dann habe ich auch den Kopf frei bekommen und ja, habe gemerkt, dass das einfach mir und meinem Körper gut tut.
Mhm. Du bist dann alleine gewandert?
Ich bin alleine, ja. Mhm. Ja. Na, das mache ich heute noch, ja. Mhm. So ein paar Tage Auszeit, immer wieder oder einen Tag. Und ja, wie gesagt, der gesunde Egoismus.
Was bringt es für dich, das Alleinsein in dieser Situation?
Na, einfach einmal mit meinen Problemen einfach mit mir selber fertig zu werden und auf meinem Körper zu hören. Wie geht's mir? Was tut mir gut? Was tut mir weniger gut? Einfach ein bisschen realisieren, ja, wie es zurzeit steht um mich. Mhm. Das, ja, tut gut. Und wie gesagt, in freier Natur, ich bin ja gerne in der Natur unterwegs. Und ja, da kann man abschalten und einfach, ja. Und wenn man immer zu zweit oder mit Freunden unterwegs ist, ja, ist halt immer eine Konversation da und ist man nicht so bei sich. Mhm.
Hast du genau diese Konversation und das Reden dann vielleicht über die Diagnose und über die Aussichten, über die Prognose auch gebraucht?
Ja, das habe ich auch gebraucht. Also ich bin nicht einer, der jetzt sagt, okay, niemand soll wissen, dass ich schwer krank bin, sondern ich war da ganz offen, dass jedem gesagt, der mich auch danach gefragt hat. Manche habe ich auch gesagt, warum sie nicht gefragt haben. Und ja, ich habe mir dann noch gedacht, ich habe früher nie was gehört von Leukämie schauen oder Stammzellenspender werden. Und dann haben also viele Kollegen und Freunde gefragt, na, können wir was tun für dich? Habe ich gesagt, na, könnt ihr registrieren als Stammzellenspender.
Und das typisieren, dann, oder?
Typisieren, genau. Da hat ja keiner gewusst, wie das funktioniert. Da hat es dann einen kleinen Verein gegeben, da in Niederösterreich. Den habe ich dann kontaktiert. Die sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, ja, also sie machen so Typisierungsaktionen. Und wenn ich will, kommen sie auch zu mir in meine Firma, in unsere Firma, wo ich gearbeitet habe. Und da waren Da haben wir 600, 700 Leute beschäftigt und haben dann eine Typisierungsaktion gestartet und da sind dann auch über 120 Personen gekommen, also Kollegen und Kolleginnen, die sich typisieren haben lassen und das hat mir auch irgendwie so ein bisschen motiviert und hat mir gedacht, okay, 120 Leute kommen, um eventuell mir zu helfen, beziehungsweise anderen zu helfen. Also das war irgendwie so. Und ab diesem Zeitpunkt war ich dann auch bei diesem Verein ehrenamtlich tätig und habe dann mit diesem Verein auch in Niederösterreich, Wien und Burgenland so Stammzellentypisierungsaktionen durchgeführt, ehrenamtlich. Und das war auch immer, sage ich mal, so Motivation und schön zu sehen, wie die Leute, wenn man ihnen einmal erzählt, wie sowas funktioniert, dass das ungefährlich ist. Und früher war ja das, hat es immer geheißen, Knochenmarktransplantation. Und Knochenmark haben halt viele verwechselt mit Rückenmark und da hat immer jeder Angst gehabt. Nicht? In der Zwischenzeit ist das eh schon sehr bekannt, beziehungsweise ist jetzt nicht nur mehr Knochenmark, sondern es gibt auch die Stammzellen, wo man die Stammzellen einfach aus dem Blut spenden kann und nicht mehr aus dem Knochenmark. Mhm.
Zwei Fragen. Magst du kurz sagen, wie dieser Verein heißt und dann erklären, wie das funktioniert, diese Typisierung?
Ja, also es gibt in der Zwischenzeit einen Österreicher flächendeckenden Verein Geben für Leben, Leukämie für Österreich. Mhm. Der ist zu Hause in Vorarlberg, ist aber in ganz Österreich tätig. Der versucht also mit so Typisierungsaktionen Leute davon zu überzeugen, sich als Stammzellenspender typisieren zu lassen. Typisieren lassen kann man sich zwischen 17 und 45 Jahren. Man muss, sage ich mal, halbwegs gesund sein, also keine schweren Erkrankungen. Und man bleibt dann in der Datenbank bis zum 60. Lebensjahr. Diese Datenbank ist anonym und weltweit also für Ärzte einsehbar. Und wenn man als Stammzellenspender passt, wird man gerufen und wird kontaktiert, ob man nach wie vor dazu steht zur Stammzellenspende. Man könnte dann immer noch Nein sagen. Und die Stammzellenspende, wenn man dann passt, wird man durchgecheckt auf Herz und Niere, ob wirklich gesund ist. Oberstes Prinzip, den Stammzellenspender darf nichts passieren. Und wenn dann alle Lichter auf grün sind, dann kommt es zur Stammzellenspende. Das heißt, der Spender muss sich ein Medikament injizieren, so eine Art Thrombosespritze, das in deinem Körper eine Art künstlichen grippalen Infekt hervorruft. Ja. Also mit diesem Medikament wird das blutbildende System im Knochenmark angereichert, vermehrt Stammzellen zu bilden und aus dem Knochenmark in die Blutbahn überzuleiten. Nebenwirkungen mit dieses Medikament können ihm sein grippähnliche Symptome, also leichtes Fieber, Knochenschmerzen. Manche Spender und Spenderinnen, schon mit vielen gesprochen, haben überhaupt nichts gespürt, andere dann ein bisschen mehr, aber während dieser Zeit ist man immer unter ärztlicher Kontrolle, also man hat immer einen Arzt zum Kontaktieren. Und am fünften Tag geht man ins AKH wieder, bekommt links und rechts eine Nadel in die Armvene. Das Blut läuft über einen Zellseparator und diese vermehrten Stammzellen, was jetzt in der Blutbahn sind, werden herausgefiltert und restliches Blut auf der anderen Seite wieder zurück. Ist praktisch wie eine Blutwäsche, ja. Dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden. Danach steht man auf und geht nach Hause.
Eigentlich sehr easy.
Sehr easy und man hat mit dieser Stammzellenspende einen Leukämiepatienten die Chance gegeben, seine Krankheit überleben zu können. Das ist, wie gesagt, die moderne Form der Stammzellenspende. Die alte, was ich vorhin gesagt habe, ist die Knochenmarkspende. Die wird dann meistens angewendet, wenn der Leukämiepatient ein Kind ist. Ja. Also Leukämie ist unter Kindern die häufigste Krebserkrankung und bei denen ist oft notwendig eine passende Stammzellenspende. Und da kann es sein, dass die Ärzte des Patienten halt lieber Knochenmark haben. Knochenmark hat diese eine kleine OP unter Vollnarkose, dauert ungefähr eine Stunde und dann wird am Beckenkamm. Aus dem Beckenkamm wird Knochenmark herausgenommen. Ich habe auch schon mit einigen Knochenmarkspenderinnen und Spender gesprochen. Sie haben gesagt, ja, eine Stunde schlafen. Danach hat man da 2-3 Stunden so auf dem Beckenkamm so einen Druckverband links und rechts von den Schmerzen. Also ein bisschen stärkerer Muskelkater, mehr ist es nicht. Okay. Bleibt eine Nacht zur Kontrolle wegen der Narkose im Krankenhaus und geht nächsten Tag nach Hause. Aber wie gesagt, so 90-95% ist die Stammzellenspende übers Blut. Also von unserem Verein, wir haben jetzt, glaube ich, schon über 100 oder fast 300 Spender aus unseren Typisierungsaktionen hervorgebracht. Und da sind schon Spenden gegangen, weltweit, Amerika, Asien, wow. Europa sowieso. In Österreich sind halt relativ wenig, glaube ich, derzeit 3% der Bevölkerung typisiert. In Deutschland, unser großes Vorbild, sind über 12% schon registriert. Es ist halt auch eine Form der, ist ja wieder eine Geldfrage. Jede Typisierung kostet unserem Verein 40 Euro. Mhm. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und finanzieren uns ausschließlich durch Spenden.
Das heißt, in Deutschland haben die entsprechenden Vereine dort eine bessere Finanzierung?
Ja, in Deutschland gibt es also diese Carrera-Stiftung. Dieser Opernsänger hat ja auch einmal Leukämie gehabt und da wurde auch durch eine Stammzellenspende geheilt. Mhm. Und da gibt es jedes Jahr zuvor Weihnachten so eine Benefizgala im ZDF, und okay, wo zig Millionen gesammelt werden. Und das ist einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr in den Medien als wir bei uns in Österreich, wobei wir schon stark am Aufholen sind.
Mhm. Ja, jetzt tun wir wieder was dafür, dass mehrere Leute davon erfahren, was Stammzellspende ist und wie Typisierung funktioniert.
Genau.
Und auch wie hilfreich das sein kann.
Ja, also wie gesagt, also man kann mit, ich sage immer, mit 4 Stunden ruhig liegen, kann man ein Menschenleben retten.
Wow.
So einfach. Und in Österreich erkranken jährlich ungefähr 1000 Personen an Leukämie. Mhm. Nicht jeder Leukämie-Patient, wie ich zum Beispiel, braucht jetzt eine Stammzellenspende, aber doch ein großer Teil davon. Ja, eine gute Sache. Drum, wie gesagt, ich kann nur jeden, der jung und gesund ist, dazu raten, sich als Stammzellenspender typisieren zu lassen. Und vielleicht bekommt er mal die Chance, ein Leben zu retten.
Ja, persönliche Frage auf mich bezogen. Ist es als ehemaliger Krebspatient auch möglich?
Nein. Ich gesagt, man muss halbwegs gesund sein, also selbst keine Krebsdiagnose bekommen haben. Das ist ein Ausschließungsgrund. Mhm. Weil es könnte ja sein, dass man mit den Stammzellen was mit übergibt. Ja.
Zurück zu dir. Du hast vorhin gesagt, du hast das auch manchen Menschen erzählt, die Diagnose, die nicht danach gefragt haben. Was hast du da gemerkt? Wie ist denen dann damit gegangen?
Naja,
oder wie ist es dir damit gegangen? Was hat es für dich gemacht?
Ja, ich möchte halt einfach Leute davon zu überzeugen, dass Leukämie nicht gleich das Todesurteil bedeutet. Es gibt zig Arten von verschiedenen Leukämien. Und in weiterer Folge natürlich auch die Message verbreiten, dass Stammzellenspende kein Problem ist, keine Gefahr für den Spender ist und Menschenleben retten kann. Und wie gesagt, wenn ich begonnen habe zu sagen, ich bin an Leukämie erkrankt, ist natürlich jedem das Gesicht runtergefallen. Nicht? Und oh ja, so der Ort, ja, du Armer. Und das wollte ihm vermitteln, dass Leukämie nicht gleich ein Schreckgespenst ist und mit den Tod endet.
Du Armer, haben sie dann gesagt? Also du hast es jetzt paraphrasiert, das heißt, du hast auch sehr viel Mitleid bekommen?
Ja, man sieht halt in den Gesichtern, dass die Leute mal erschrecken und Leukämie ist doch immer noch in den Köpfen der Leute, Leukämie, schreckliche Krankheit. Und wie gesagt, nachdem ich in dem Verein tätig war und immer noch bin, will ich halt versuchen, Leute davon zu überzeugen, sich registrieren zu lassen als Stammzellenspender.
Und über das Gespräch, über das Offene, funktioniert das dann auch?
Ja. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die sagen, was mir bei manchen Aktionen fürchterlich aufgeregt hat, ist, da kommen Leute daher und sagen, ja, ich lasse mich schon typisieren, aber ich möchte jetzt nicht, dass meine Spende nach Asien geht oder zu einem Moslem kommt oder, also, vereinzelt, ja, hat es gegeben. Also da,
puh, das ist heftig.
Dann habe ich mir gesagt, bitte, wenn du das nicht willst, dann lass es. Entweder alle oder niemand.
Okay.
Ja, also das sind so Sachen, wo mir dann ein bisschen, ja.
Da musst du mal schlucken.
Auf der anderen Seite gibt es wieder Fälle, da war zum Beispiel ein junges Ehepaar mit einem kleinen Kind, da war sie Feuer und Flamme, ich mache das sofort. Und das habe ich vergessen zu sagen. Die Typisierung erfolgt heute mittels Mundabstrich, ja. Mhm. Also ganz normal, Wattestäbchen, Wangeninnenseite, auf- und abfahren, und das war's. Wie wir begonnen haben, vor 20 Jahren, war das noch mit Blutabnahme. Mhm. Und da war eben das junge Pärchen da, und sie wollte es unbedingt machen, und er war ein großer staatlicher Mann, und gesagt, na, also er hat eine Nadelangst. Dann habe ich gesagt, er soll es lassen, weil wenn ein Stammzellenspender gerufen wird, kriegt er links und rechts eine Nadel für 4 Stunden. Also das soll er sich gut überlegen. Na, sie werden sich das überlegen. Und eine kurze Zeit später schaue ich dann rein, da wo die Blutabnahme war. Auf einmal sitzt er schon am Stuhl, der Mann, mit verzerrtem Gesicht. Und die versuchen schon da eine Vene zu finden zum Stechen. Und hat nicht lange gedauert, auf einmal ist er umgefallen.
Ja, aber verständlich, wenn er Angst vor Nadeln hat.
Nur, wie gesagt, er wollte es dann doch machen, hat ihn seine Frau doch überzeugt oder überredet, das weiß ich jetzt nicht, aber er wollte es dann machen, aber ja, dann umgefallen. Wir haben immer einen Arzt dabei gehabt bei diesen Typisierungsaktionen bei der Blutabnahme und ja, es ist dann nicht alles gut ausgegangen, aber er sagt, die einen so, die wollen nur für gewisse Menschen nur spenden und andere wollen und können nicht.
Ja. Weil du jetzt auch schon Geschlechterunterschiede angesprochen hast, halt sehr individuell situativ, aber ist dir in dieser Zeit, in der du dich damit beschäftigst und über den Krebs sprichst, aufgefallen, dass es Männern irgendwie schwerer fällt oder vielleicht
stimmt.
Auch?
Ja. Okay. Das ist, also Frauen sind da viel zugänglicher als Männer. Das muss man schon sagen.
Hast du auch eine Idee, warum?
Nein, ich weiß es nicht, kann es mir nicht erklären. Aber Frauen sind da einfach wirklich zugänglicher. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wir haben also viele Typisierungen gehabt. Also sagen wir mal so, hat es einen Anlassfall gegeben. Ja, und war der Anlassfall noch ein Kleinkind, dann war der Zustand zu dieser Typisierungsaktion enorm. Wenn man jetzt sagt, okay, man macht einfach eine Typisierungsaktion, weil man es eben jemand gibt, der das machen möchte, weil er halt einfach irgendwie gehört hat davon, dann ist das nicht so groß, als wie wenn man, und vor allem am Land auch. Im Land ist das also sehr, sehr, hat das sehr gut funktioniert, diese Typisierungsaktionen. Also im Oberösterreich haben wir gehabt, da war ein Kleinkind, also das ist, glaube ich, eine Woche nach der Geburt wurde festgestellt, dass das Baby Leukämie hat. Und die Familie hat uns dann kontaktiert, sie möchten so eine Typisierungsaktion machen, ob wir da vorbeikommen können. Haben wir das dann alles abgeklärt und sind dann raufgefahren. Das war dann im Innviertel oben. Und da waren dann 800 Leute vor Ort, die sich typisieren haben lassen.
Wow.
Aber grundsätzlich, also, war die Erfahrung, die ich gemacht habe, schon so, dass also Frauen da eher zugänglicher sind wie Männer.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter per E-Mail mit den Lessons Learned, einem Überblick zu aktuellen Entwicklungen zu Krebs, Hintergrundinfos zum Projekt und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support. Jetzt hast du schon sehr viel darüber gesprochen, wie sich die Krebsdiagnose für dich ausgewirkt hat, was in deinem Leben verändert hat. Du hast auch gesagt, auf meine ganz erste Frage hinauf, dass du nicht alles so ernst nehmen möchtest. Wie würdest du das zusammenfassen? Oder anders gefragt, wo hast du gemerkt in deiner Erkrankungszeit, dass sich jetzt irgendwas verändert bei dir in der Bewältigung?
Ja, ich habe schon vorhin erwähnt, dass ich meine Leukämie eigentlich dadurch bekommen habe, dass ich ein Burnout gehabt habe, das ich nicht akzeptiert habe. Das heißt, ich bin dann zu meinem Vorgesetzten gegangen und gesagt, okay, ich habe die Erkrankung, es geht aber nicht mehr.
Entschuldige, dass ich da kurz einhacke, da gibt es keinen kausalen Zusammenhang. Das ist so, wie es das du für dich definiert hast, oder?
Ja. Also die Ärzte haben gesagt, kann die Ursache sein, muss nicht die Ursache sein. Ja. Aber für mich war es. Ich habe mir vorher von meinem Freund erzählt, der verstorben ist. Mit dem haben wir auch Gespräche geführt und der war in der genau gleichen Situation. Also für mich, ich bin nicht der Meinung, dass das Burnout war. Und ich habe gesagt, den Job kann ich nicht weitermachen. Ich muss das abgeben. Meine Gesundheit, meine Familie ist mir das wert. Muss ich halt eine Stufe zurückgehen. Das war halt unmittelbar danach.
Wie hast du es gemerkt, dieses Burnout unter Anführungszeichen? Das ist ja damals nicht diagnostiziert worden.
Es ist nicht diagnostiziert worden, aber es war so.
Ja.
Und ja, ich habe einfach nicht abschalten können. Bin nach Hause gekommen, war immer noch im Büro, habe den Schalter nicht umgelegt beim Portier, wie ich rausgegangen bin, habe da alles mit nach Hause genommen und nicht schlafen können. Und in der Früh um 6 schon wieder im Büro und um 8 am Abend wieder nach Hause gegangen. Und ja, ich habe auch mit meiner Frau nicht mehr keine Gespräche mehr geführt. Ich habe mich einfach in mich zurückgezogen und gesagt, okay, die Probleme habe ich und das muss ich machen und das muss ich machen. Das war damals, ja, ich habe so, glaube ich, 7-8 Projekte im Kopf gehabt und ja.
Wow, das ist eine ordentliche Menge.
Ja, ich war dann damals Finanzchef Maschinenbaufirma. Und da haben wir gehabt eine Euro-Umstellung und SAP-Einführung und IAS-Umstellung und Konzernbilanzen und was weiß ich, was alles. Ja, es war einfach zu viel. Mein direkter Vorgesetzter, den habe ich einmal ein Gespräch geführt und gesagt, ich schaffe das nicht, ich brauche Verstärkung. Ja, der hat das einfach ignoriert. Und ja, ich war dann zu feige, da weiter nachzuhaken und weiter zu sagen, das geht nicht. Und ja, dadurch ist er dann so weit gekommen, dass er das nicht mehr gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss eine Stufe zurück. Und das wurde dann auch relativ rasch durchgezogen und habe dann ein Jahr einmal in der zweiten Reihe gestanden. Und dann hat man mir wieder einen neuen Leitungsposten angeboten, wo ich dann gesehen habe, okay, nach einem Jahr, es geht mir schon halbwegs gut und das Medikament wirkt. Das, was ich dann angenommen habe, aber da habe ich mir dann im Vorgenommen, okay, ich bin jetzt im Büro, wenn ich in der Früh reingehe, Schalter umlegen, jetzt bin ich im Büro. Am Abend, wenn ich rausgehe beim Portier, Schalter wieder umlegen, jetzt bin ich privat. Und ich habe mir dann die Chance gegeben, wieder eine leitende Funktion zu bekommen, wofür ich auch dankbar bin, aber ich habe dann bin anders herangegangen an die Sache.
Mhm. Okay, das heißt, dir war es eigentlich unmittelbar klar?
Ja.
Mhm. Dieses anders Herangehen, wie hast du das geschafft? Auch dieses Abschalten?
Ja, geht nicht von heute auf morgen.
Eben.
Das geht nicht von heute auf morgen. Und mit dem, dass ich da jetzt ein Jahr, sage ich mal, so eine Zwischenzeit gehabt habe, wo ich halt nicht so gefordert war, ja, habe ich mir schon gedacht, wenn sollte sowas kommen, dann es muss anders werden. Sonst geht das wieder weiter, es kommt wieder dort rein. Bin halt immer sehr pflichtbewusst und Ding. Und ja, das hat halt eine Zeit gedauert. Aber darum habe ich mir dann auch zwischendurch immer ein paar Tage Auszeit genommen.
Und bist gewandert?
Und bin gewandert,
mhm, ja. Das heißt, du sagst, du hast für dich diese Zeit gebraucht zum Reflektieren, zum Nachspüren. Passt das jetzt für mich? Wie ist der Arbeitsdruck? Wie geht es mir mit der Leukämie? Wie geht es meinem Körper an sich? Ja. Fühle ich mich gesund? Fühle ich mich krank? Waren das auch Themen?
Ja, schon. Wie gesagt, Leukämie, die habe ich einfach akzeptiert, die ist da. Und ich muss ja sagen, also ich habe mir das Medikament genommen, habe die ersten 3-4 Monate auch massive Probleme gehabt mit dem Medikament. Also ich habe da Knochenschmerzen gehabt, Nebenwirkungen gehabt und ich habe dann schon immer geglaubt, dass mir auch Knochenmark entnommen haben. Bin ich schon mal reingefahren zum Arzt und gesagt, glaube ich, was hat es mir da verletzt, weil ich so Schmerzen da in die Oberschenkel. Und er hat gesagt, da hinten beim Knochenmark kann man nichts verletzen, da beim Beckenkamm kann man nichts verletzen. Das sind die Medikamente. Mhm. Weiß, wir sind dann nochmal an der Schladming gefahren. Mein Sohn wollte mir Skifahren gehen und ich habe nicht einmal Auto fahren können, so Schmerzen habe ich gehabt, da ist dann die Frau gefahren. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, na, das Medikament, nachdem man den Studien aus Amerika gehört hat, dass das gut wirkt, habe ich mir gedacht, okay, die Schmerzen muss ich einfach jetzt einmal akzeptieren. Sollte die länger andauern, dann müssen wir zurückgehen zum anderen Medikament. Aber es hat sich dann, wie gesagt, nach 3-4 Monaten sukzessive gebessert. Die Schmerzen wurden weniger. Nach einem halben Jahr waren sie dann praktisch weg. Ja, weg will ich nicht sagen. Ich habe dann die nächsten Jahre dann immer wieder Muskelkrämpfe gehabt. Manchmal schwerer, manchmal weniger, aber doch eine lange Zeit. Aber das hat sich dann auch verflüchtigt und ja. Jetzt passt's.
Ich komme nochmal zurück auf das nicht ernst nehmen, nicht alles so ernst nehmen. Wie geht's dir damit? Weil das ja halt anscheinend jetzt 20 Jahre dann auch immer noch ein Thema ist.
Ja, ich früher hat man das irgendwie an mich herangelassen, gesagt, Haus bauen, finanzielle Sorgen, Kleinkind. Und ja, wie wird's weitergehen? Es geht immer weiter. Und vielleicht ist ja jetzt schon das Alter dazu, dass man nicht alles mehr so hinterfragt, einen belastet, sondern einfach sagt, okay, so ist es und damit müssen wir leben. Wie gesagt, die Leukämie, ich habe nie gehabt, dass ich jetzt so einen, dass man den Boden weggezogen hat oder dass ich in ein tiefes Loch gefallen bin. Das war bei mir nicht der Fall. Ich wusste, ich habe die Leukämie, das ist da jetzt und ja, damit muss ich leben. Und habe aber nie die Angst gehabt, dass ich in 5 Jahren schon sterben werde. Die Angst habe ich auch nicht gehabt. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe es einfach nicht zugelassen.
Naja, und weil du vielleicht auch, so wie du vorhin erzählt hast, dieses Grundvertrauen gehabt hast und auch diese Hoffnung, du wirst das überstehen.
Ja.
Also zumindest kam das bei mir so an.
Ja, also ich habe mich oft gefragt, warum und weshalb. Weil mich oft gefragt haben, wie ist denn danach gegangen? Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich... Meine Frau hat es schwerer getroffen. Also die hat mehr damit darunter gelitten. Also die hat wirklich panische Angst um mich gehabt und was mir auch angemerkt hat, aber bei mir war das nicht der Fall. Es war einfach, nein, irgendwie habe ich gewusst, es geht weiter. Mhm.
Wie seid ihr beide dann damit umgegangen, dass deine Frau stärker emotional betroffen war?
Naja, meine Frau hat sich natürlich Sorgen gemacht und hat versucht, mich halt noch Strich und Faden zu verwöhnen und mir Last abzunehmen. Und ja, sie war da am Anfang ziemlich hat sich ziemlich beschäftigt und wie dann noch die Variante in Frage gekommen ist, Stammzellenspende und dann meine Brüder nicht gepasst haben, aber die drei zusammengepasst haben und international hat man niemand gefunden. Das war für sie dann auch noch erschwerend. Wie gesagt, ich bin im Nachhinein froh, dass damals keinen Spender gegeben hat, weil vielleicht hätte ich dann auch die Wahl ergriffen und gesagt, ich mache eine Stammzellentransplantation. Und ja, das hat sie also schon ziemlich beschäftigt und ja, wir haben dann versucht, offen zu reden und ich meine, mein Befinden ihr immer klargelegt und ja, sie hat dann auch akzeptiert, dass ich halt hin und wieder meine Tage brauche für mich alleine, was sie am Anfang ein bisschen nicht verstanden hat, aber nachdem sie gesehen hat, dass man damit besser geht, hat sie das voll auf akzeptiert.
Habt ihr das dann auch irgendwie ritualisiert, diese Gespräche, oder ging das so ganz zwischendurch beim Frühstück und so?
Das Leben so okay. Zwischendurch, ja, so. Na, zu Beginn hatte ich mich schon damit beschäftigt und ja, sie hat dann die danach im Internet rum gesucht und gelesen und Dinge und dann habe ich gesagt, bitte lass das. Es gibt ja viel Positives, aber auch viel Negatives, was man dann liest und ja. Nein, wir haben dann mit einem Arzt, dem damaligen Arzt, der in der Zwischenzeit schon in Pension ist, haben ein gutes Verhältnis gehabt und die ersten Behandlungen oder Untersuchungen war die Frau immer mit, damit sie auch gewusst hat, was da passiert und war ein offenes Gespräch mit einem Arzt. Also es war, haben wir uns sehr gut betreut gefühlt.
Mhm. Du hast gesagt, damals waren deine Kinder klein?
Nein, ein Sohn, ja.
Der Sohn. Also, Wie hast du es ihm erzählt?
Ja, auch ihm gesagt, dass wir halt eine schwere Erkrankung haben. Und er war damals, jetzt muss ich nachrechnen, 13, 14, also nicht mehr so klein, 14 Jahre. Er hat das schon verstanden und ja, wollte natürlich auch öfters mit mir in die Berge gehen. Das hat er dann am Anfang nicht ganz verstanden, dass ich maximal allein unterwegs bin. Und ja, aber das hat sich dann schnell gegeben und er hat dann auch bei den Typisierungsaktionen ist oft mitgefahren, hat mitgeholfen auch und hat mit da unterstützt, also er hat dann auch ganz gut das verarbeitet. Mhm.
Gab es dann neben deiner Familie auch noch andere Vertrauenspersonen, mit denen du darüber gesprochen hast? Wie es dir geht, wie deine Gefühlslage ist?
Ja, nein, ich habe dann zu Beginn psychologische Beratung, weil ich beim Psychologen mir dachte, vielleicht ein bisschen Unterstützung und dieses Visualisieren, dass er mir da ein bisschen hilft bei diesen Übungen. Und da war ich dann dreimal dort, aber irgendwie hat da die Chemie nicht gepasst zwischen uns beiden. Und nach drei Stunden habe ich dann gesagt, nein, das... Ich mag es lieber alleine.
Den hast du dir damals selber gesucht? Oder
den haben wir selber gesucht, ja. Okay. Nein, den haben sie selber gesucht, ja. Mhm. Nein, ich bin dann, der Arzt hat dann gemeint, ich sollte vielleicht einmal so eine Kur machen. Noch eine
Reha?
So eine Reha. Ja, in dem Behandlung für Leukämie gibt es in dem einfach einmal eine Kur, dass ich halt ein bisschen Abstand gewinne und einmal drei Wochen Tapetenwechsel habe. Und das hat mir dann auch ganz gut getan und das habe ich dann halt versucht, so auch alle drei Jahre zu machen. Und das war immer ganz angenehm, so ein bisschen sich verwöhnen lassen mit Behandlungen, Massagen und was da alles angeboten wird. Und die Krankenkasse hat das alles bezahlt, wobei ich dazu sagen muss, ja, ich bin der Krankenkasse und unserem Sozialsystem immer noch sehr dankbar, weil das Medikament, das ich da bekommen habe, das hat zu Beginn im Monat 10.000 Euro, also im Jahr 120.000 Euro.
Ordentlicher Batzen Geld.
Die ersten 10 Jahre, ja. Also ohne Versicherung, ohne würde ich heute nicht hier sitzen. Ich habe früher auch oft geschimpft über die Krankenkassenbeiträge, die mir der Arbeitgeber abgezogen hat. Und ich dann, weil das war zu Beginn, das Medikament wurde verschrieben und ich bin in die, ich war damals noch chefarztpflichtig, in den Mödling auf die Krankenkasse gegangen. Der hat gesagt, Medikament kennt er nicht, das kann er nicht bestätigen.
Nein, nicht wirklich.
Das muss er nach St. Pölten schicken, sage ich, Sie, wie das Medikament nehmen. Nein, das geht nicht anders. Dann habe ich die Frau gerufen, sie soll in die Apotheke gehen und soll das einmal kaufen.
Ja.
Dann ruft mit dir und sagt, du weißt, was das kostet? Sag ich, der Arzt hat gesagt, dass es teurer ist, aber das kostet 10.000 Euro. Na gut, das war damals beim Hausbauen nicht möglich.
Ja.
Jetzt bin ich dann selbst nach St. Pölten gefahren und habe mir das bestätigen lassen. Und die ersten paar Mal war es dann ein Problem, aber dann ist schon langsam Routine geworden, ja. Nach 5-6 Jahren war es dann nicht mehr chefarztpflichtig, sondern schon ein normales Medikament für diese CML-Erkrankung und ja.
Du hast vorhin bei dieser Geschichte aus der Typisierungsaktion, wo dieser stämmige Mann die Nadelangst gehabt hat, schon mal das angesprochen, das Thema Männlichkeit und selber auch jetzt öfters mal gesagt, so ja, du hast so diese Hoffnung gehabt und für dich war das klar, dass du das überstehst. Und ich glaube, irgendwann hast du mal auch gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass du da ankämpfst dagegen. Was bedeutet für dich Männlichkeit?
Männlichkeit. Früher war es jetzt so, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss stark sein, ich habe Familie, habe Haus gebaut, das muss alles ich managen. Die Frau hat mich schon unterstützt, aber vorderster Front bin halt ich. Und ja, bin halt der Einkommensstärkste in der Familie und das muss so beibehalten werden und das zeichnet einen Mann aus. Das, und Arzt gehen oder Gesundheitsuntersuchung, das war damals halt kein Thema für mich. Und ja, das ist, glaube ich, so die Männlichkeit. Man ist eh groß und stark und es wird schon nichts passieren und es geht immer so weiter. Das ist, glaube ich, die Männlichkeit. Frauen sind da, glaube ich, etwas anders.
Hat sich dieses Bild ja, ein bisschen gewandelt über das die Zeit in den letzten 20 Jahren?
Das hat sich gewandelt, ja. Das hat sich gewandelt, ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in der Kleinigkeit zum Arzt gehe, wenn ich halt Beschwerden habe oder wenn ich halt mit dem Körper spüre, irgendwas passt da nicht, dann denke ich mir, okay, lass es abchecken. Geht relativ einfach bei uns. Krankenkasse ist gut und Ärzte, praktischen Ärzte habe ich auch einen guten und ja, und früher habe ich das einfach ignoriert oder habe ich selbst versucht, das irgendwie zu heilen oder zu behandeln und das ist jetzt halt anders. Früher hat man halt die Frau sagen müssen, jetzt gehen wir zum Arzt und lassen wir Gesunduntersuchung machen, jetzt mache ich es halt regelmäßig. Alle 3 Jahre oder wenn ich halt Beschwerden habe, dann ja, gehe ich halt zum Arzt und lasse abchecken.
Also das ist auch Männlichkeit?
Das ist nicht Männlichkeit, aber das habe ich einfach jetzt geändert. Ich glaube nicht, dass das bei jungen Männern, ich glaube, wahrscheinlich ist es auch eine Erscheinung des Alters, dass man sagt, okay, lass das abchecken. Früher ist man halt groß und stark und jung und es kann nichts passieren.
Ist das für dich so okay oder sollte es vielleicht ein anderes Bild von Männlichkeit geben?
Ich weiß nicht, wie die heutige Generation ist. Wenn ich meinen Sohn anschaue, der ist sicherlich jetzt etwas gesundheitsbewusster, als ich noch war. Ja, ist vielleicht unserer Generation so gewesen. Die jetzige Generation ist eh schon wieder wahrscheinlich anders. Ich weiß nicht, ob es alle so sind, aber ich denke doch, dass die Social Medien und den ganzen, was ja früher nicht der Fall war, doch schon mehr die Leute, die jungen Leute auch darauf hingewiesen werden, Gesundheit ist nicht selbstverständlich und Gesundheit ist nicht immer. Ich glaube, da hat sich schon sehr viel geändert.
Und so wie du auch gesagt hast, ohne Gesundheit ist alles nichts.
Genau.
Noch ein Thema bezüglich Männlichkeit, diese Sexualität. Gab es da mal Einschränkungen, auch durch die Krebsdiagnose, durch die Krebstherapie, durch die Nebenwirkungen?
Ja, war sicherlich nicht mehr das Thema wie vor der Diagnose. Mhm. Ja. Das hat sicherlich zeitlang darunter gelitten.
Weil du dann auch weniger oder keine Lust hattest?
Ja, genau. Kann jetzt nicht beurteilen, ob das aufgrund des Medikaments war oder aufgrund einfach psychisch
Belastung.
Belastung. Das kann ich nicht beurteilen, aber es war Fakt.
Wie seid ihr damals als Paar damit umgegangen?
Ja, ich habe versucht zu erklären meiner Frau, dass halt einfach die Lust momentan nicht da ist und sie hat es akzeptiert und in der Zwischenzeit ist sie wieder auf einem normalen Level angelangt, ja. Aber es hat jetzt schon eine Zeit lang gedauert.
Wie lange hat das ungefähr gedauert?
Ja, das waren schon so 3-4 Jahre.
Okay. Doch eine lange Zeit.
Ja. Das heißt jetzt nicht, dass gar nichts war, aber nicht diese Intensität, ja.
Ja. Wovor hast du Angst?
Vor wie Angst? Dass ich meine Golfschläge nicht hundertprozentig hinbringe. Na, Angst in dem Sinn. Hab keine Angst.
Wie machst du das?
Na, Angst. Ich habe vielleicht eine Angst, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe vielleicht eine Angst hin zum Tod. Also
vom Sterben?
Vom Sterben, ja. Aber vom Tod selbst nicht. Was ich früher oft gehabt habe in jungen Jahren. Wenn mein Vater gestorben ist und so. Und. Aber in der Zwischenzeit ist der Tod, ist wahrscheinlich auch wieder eine Alterserscheinung, gehört, ich will nicht sagen zum Alltag, aber gehört zum Leben dazu. Wenn man im zunehmenden Alter immer mehr konfrontiert damit, also die Eltern sterben, beziehungsweise jetzt vor 2 Monaten ist mein älterer Bruder gestorben. Ja, ab einem gewissen Alter gehört es halt zum Leben dazu. Und sonst Angst. Man finanziell abgesicherter Sohn ist selbstständig, Frau geht's gut, Familie geht's gut, großteils, ja, leben in einem Land. Ja, man, natürlich die internationalen Entwicklungen da mit der Ukraine und Ding, man machen, sind beängstigend, aber machen mir jetzt nicht Angst, dass ich sage, okay, ist beängstigend, ja, aber jetzt nicht, dass es mir Angst macht. Mhm. Und sonst Angst, na.
Wir haben jetzt gehört, dass du eben so sehr viel Hoffnung immer gehabt hast, gesagt hast, ja, es muss weitergehen, dass du auch sehr viel mit deiner Partnerin darüber gesprochen hast, dass du ein offenes Verhältnis auch, was die Krebserkrankung anbelangt war, dass du dir immer Auszeiten genommen hast für dich selber zum Reflektieren, dass du Affirmationen verwendest oder verwendet hast. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Lifehacks, wo du sagst, dieses eine oder jenes andere, das hilft mir extrem, wenn es gerade irgendwie schwierig ist?
Es gibt nichts Schwieriges. Es gibt nichts Schwieriges. Jedes Problem, das daherkommt, muss gelöst werden, auf die eine oder andere Art. Und ja, das Leben geht weiter.
Darf ich da noch einhaken?
Ja.
Du sagst, jedes Problem muss gelöst werden. Es kann ja sein, dass manche Probleme, so wie du es vorhin erzählt hast, überfordernd sein können. Wie geht man an sowas ran? Dass man ein Problem, das jetzt riesig erscheint, angeht, dass man das löst.
Ja, es gibt Probleme, die ich beeinflussen kann, die ich beheben kann. Es gibt Probleme, wie ich gesagt habe vorher, ich meine, Ukraine oder Ding, das kann ich nicht ändern. Und die Probleme, die mich betreffen oder die unmittelbar beeinflussen kann oder klären muss oder abhandeln muss. Ja, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, es gibt ja verschiedene andere Stufen. Also Probleme, die man hat, muss man einfach lösen. Also einfach lösen ist so einfach gesagt, aber kann es jetzt schwer ausdrücken, aber wenn ein Problem auftritt, dann muss ich mich damit auseinandersetzen und sagen, okay, so oder so oder so oder so. Und
also verschiedene Alternativen, Lösungsalternativen
ja,
entwickeln.
Mhm. Ja, kommt das Problem an.
Mhm. Und ich habe jetzt auch rausgehört, dass es auch darauf ankommt, ob ich das Problem überhaupt beeinflussen kann.
Ja, sicher. Mhm. Ja. Also wie gesagt, diese Kriege sind beängstigend, aber sie erzeugen mir keine Angst. Und ich kann es auch nicht lösen. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, habe die Gaskrise, weil ich habe eine Gasheizung zu Hause, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Mache ich was, mache ich nichts, lasse es auf mich zukommen. Mhm. Das betrifft mich unmittelbar. Und jetzt überlege ich, mache ich eine Wärmepumpe, mache ich keine Wärmepumpe, warte ich ab. Oder ja, man, das macht mir jetzt auch keine Angst. Ich habe einen Kachelofen, ich kann damit Holz heizen, also frieren werde ich nicht, Winter sind eh nicht mehr so kalt. Also
es gibt eigentlich immer Alternativen, oder?
Ja, es gibt eine, es muss eine geben.
Wenn du drei Wünsche frei hättest, die dir sofort erfüllt werden würden, wie würden diese lauten?
Drei Wünsche. Gesund bleiben. Habe ich Wünsche. Mir geht es eh so gut. Ja. Dass sich 20% der österreichischen Bevölkerung als Stammzellenspender typisieren lassen. Und drittens, dass es keine Kriege gibt.
Lieber Walter, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich sage danke.
Jede Krebserkrankung verläuft anders. Auch das hat Walter sehr eindrücklich erzählt. Wie vollkommen unterschiedlich zwei Menschen mit ein und derselben Diagnose reagieren können und welche Therapiewege sich daraus ergeben. Es gibt also nie die eine richtige Entscheidung, sondern viele Möglichkeiten, mit einer Krankheit umzugehen. Es ist immer höchst individuell. Was ich aus diesem Gespräch mitnehme, viel Kraft kann darin liegen, aktiv zu bleiben. Ob durch die eigene Gesundheitskompetenz, durch Selbstberuhigung oder persönliches Engagement, so wie bei Walter. Er setzt sich heute dafür ein, dass mehr Menschen sich als Stammzellspender typisieren lassen. 4 Stunden ruhig liegen, sagt er, und man kann vielleicht ein Leben retten. Den Link zu seinem Verein findest du in den Shownotes. Mich interessiert, was hat dich an dieser Folge am meisten berührt oder nachdenklich gemacht? Schreib mir auf Social Media, Spotify oder Podigy oder per E-Mail an podcast@alexanderkreiner.com. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib dem Podcast bitte 5 Sterne in der App, in der du ihn gerade hörst und abonniere ihn. So hilfst du mit, dass noch mehr Männer mit Krebs auf diese Gespräche stoßen. Bis bald! Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.